Liebe Geschwister, in dem Pflegeheim, wo ich alle 4 Wochen Gottesdienste habe und Besuche mache, wo auch Frau Schütz jetzt ja ist, gab es vor 3 Wochen ein großes Ereignis. 20 Jahre Seniorenzentrum wurden gefeiert. Der Vorsitzende des Regionalverbandes, der AWO, und der Leiter des Hauses hielten Festreden und berichteten unter anderem von den Anfängen des Hauses. Eine ältere DDR-Pflegeeinrichtung wurde damals aufgelöst, das Gebäude abgerissen und ein völliger Neubau entstand. An diesem Festtag bot sich unter anderem eine Attraktion. Da war nämlich ein Heimbewohner aus diesem alten Haus, der das schon erlebt hat, den ganzen Umbau miterlebt hat und der jetzt nach 20 Jahren erzählen kann, wie es in den 20 Jahren auch so gewesen ist. So kann ich mir das vorstellen, als Jesus nach Jerusalem kommt und dort in Bethesda eintrifft. Jesus war vor allem ja im Norden in Galiläa tätig und kam nur selten nach Jerusalem, in die Hauptstadt. Und jetzt, wo er schon mal da ist, zeigt man ihm auch die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt. Ihm als dem göttlichen Propheten zeigte man natürlich diesen Wunderteich. Denn Jesus war ja, in dem Teich war es so, dass der Engel Gottes dort täglich wohl das Wasser heimsuchte und dann geschahen da Wunder, Heilungswunder. Und Jesus war als Heiler berühmt. Also, was hat man ihm zu zeigen? Das, was hier auf seiner Sparte passiert, Heilungen. Und man zeigt ihm diesen wundervollen Teich, die ganze Anlage, ursprünglich eine römische Bäderanlage in der Größe eines Fußballfeldes mit 2 Teichen aus der Zeit Cäsars, gigantische Hallen, erst 5, später nachher 7 Hallen. Wir haben es auf dem Gottesdienstflyer vorne mal dann in der vollständigen Größe zu sehen. Übrigens mal nebenbei auch, Bethesda ist ein gutes Beispiel für fehlgeleitete Bibelkritik in der deutschen Aufklärung. Vor 200 Jahren war man nämlich der festen Meinung, diese Geschichte, die kann es gar nicht gegeben haben. Das ist eine Erfindung der antiken Christen gewesen, weil diese Erzählung in den anderen Evangelien nicht vorkommt. Und in dieser eng bebauten Altstadt von Jerusalem kann es keinen Teich geben. Und diese Wunderfrömmigkeit, die erinnert eher an katholische Traditionen wie in Lourdes. Und da hat die Gemeinde sich da was so zurechtgebastelt unter Jesu. Bis 1888 Archäologen unter einer Kreuzfahrerkirche tatsächlich Reste dieser Hallen fanden und ein gigantisches Ausgrabungsfeld freigelegt haben, was man heute noch bewundern kann. Auch diese Hallen bis zu 10 Meter hoch deutlich werden, da war eine Riesenanlage. Ja, und bei so einer Objektbegehung kann man sich vorstellen, dass man Jesus neben den Bauwerken, dem ganzen Wunder, was da drumherum passiert, nun auch die Attraktion des Hauses zeigt. Ein Bewohner, der schon 38 Jahre hier vor Ort ist und der schon dabei gewesen ist, als vor 30 Jahren unter Herodes dem Großen hier Wunder auftauchten und dann diese Bäderanlage umfunktioniert wurde zu einer hochmodernen Klinik, damals noch zur Zeit des Kaisers Augustus. Das waren noch Zeiten und der Mann hat das alles miterlebt. Später nachher hat Kaiser Hadrian daraus einen Asklepios-Tempel gebaut, also die Heilungstradition hat sich auch später dann nach der Zerstörung Jerusalems dort verfestigt. Aber zurück zu unserer Geschichte. Wir wollen sie zunächst einmal aus der Perspektive Jesu aus betrachten. Später dann nochmal aus der Sicht des Geheilten. Dieser Gelähmte, also ein Urgestein dieser diakonischen Einrichtung, der hat was zu erzählen. Und Jesus ist auch neugierig und stellt Fragen. Doch als Jesus zu ihm gebracht wird, fragt er nicht nach der Architektur des Hauses, nach dem Aussehen, wie ist das, wenn man sich das vorstellen, wenn der Engel da kommt, wie sieht der aus und welche Krankheiten kann der nun besonders heilen? Alles interessante medizinische, gesundheitspolitische Fragen. Nein, Jesus sieht den Menschen. Nicht, was er zu sagen weiß, sondern was er auf dem Herzen hat. Und vielleicht ist Jesus sich auch gar nicht mehr sicher, ob er überhaupt noch was auf dem Herzen hat. Denn nach so vielen Jahren ist man ja sozusagen Inventar der Einrichtung und gehört einfach mit dazu. Und wenn ich dann geheilt werde, wo gehöre ich dann dazu? Ich muss ein völlig neues Leben anfangen, für meine tägliche Existenz selber sorgen. Bisher wurde von den Angehörigen oder der öffentlichen Hand versorgt. Dann müsste er sich Arbeit suchen und das schon im vorgeschrittenen Alter. Jesus sieht den Menschen und fragt, willst du geheilt werden? weil Jesus weiß, was seine eigentliche Not ist und was er wirklich auf dem Herzen hat. Und weil Jesus der Heiland ist. Das ist sein Auftrag, zu heilen, das Reich Gottes zu verkündigen und diese Verkündigung durch Zeichen und Wunder zu bestätigen. Bei den Wundern Jesu müssen wir immer diese beiden Seiten im Blick behalten. Es geht Jesus einerseits um sich selbst, sich als Sohn Gottes zu präsentieren und zu verkündigen, dass mit seinem Kommen das Reich Gottes angebrochen ist. Aber es geht Jesus andererseits auch immer um den einzelnen Menschen. Jesus heilt nicht nach dem Gießkannenprinzip als Wohltäter einer zukunftsorientierten Gesundheits- und Sozialpolitik. Nein, Jesus sieht genau hin. Er schaut den Menschen ins Herz. Und es gibt keine Standardvorgehensweise bei Jesus. Das ist auch interessant. Keine feste Wahlkampfpolitik, sondern Jesus reagiert sehr individuell und sehr flexibel. Er nimmt den betroffenen Menschen jedes Mal mit auf eine Reise. Er heilt nicht über den Köpfen hinweg, aber wendet sich auch nicht nur den Frommen und den Vorbildlichen zu. Gewiss, das war natürlich für Jesus schon auch ein Ideal, dass ein Mensch voller Glauben und Vertrauen zu ihm ist. Er zeigt sich durchaus beeindruckt von der kananäischen Frau, von der wir im Lied vorhin gesungen haben, die von den Brosamen geheilt werden möchte, die vom Tisch des Herrn fallen. Oder der blinde Bartimäus, der sagt, Sohn Davids, der wusste, wen er vor sich hatte. Oder der Hauptmann zu Kapernaum, wo Jesus sagt, solch einen Glauben habe ich noch bei keinem in Israel gesehen. Und bei all diesen, wo er das vorgefunden hat, sagt er, gehe hin, dein Glaube hat dir geholfen. Aber es gibt ja auch die anderen Menschen, die haben auch ein Leiden, aber keinen großen Glauben, weil sie zum Teil auch Jesus noch gar nicht richtig kennen, weil sie noch nicht viel von ihm gehört haben, können sie sich auch noch kein Bild machen, auch keinen Glauben entwickeln. Aber auch diese heilt Jesus und sagt nicht, glaubt erst mal richtig, dann könnt ihr geheilt werden. Er heilt sie alle, scheinbar ohne Unterschied, denn er ist ja der Heiland, der Messias. Aber wenn wir genau hinsehen, merken wir, Jesus sieht schon den Einzelnen, schaut auch genau hin und hat stets den Einzelnen im Blick und bei dem Einzelnen immer ein Mehr im Blick. Wer in ihm schon den Messias sieht und glaubt, den heilt er und lädt ihn ein, ihm nachzufolgen. Komm, folge mir nach. Wir wissen von vielen dieser Nachfolger, die es einfach von sich aus auch gemacht haben, dass es, ohne dass Jesus sie dazu aufgefordert hat, Maria von Magdala, Johanna, Susanna, die von Besessenheit und Krankheit geheilt wurden, der besessene Gerasener, folgen ihm einfach von sich aus nach. Wer glaubt und geheilt wird, geht den nächsten Schritt und wird ein Jünger. Aber viele, wie gesagt, kennen Jesus ja auch gar nicht näher und glauben nicht an ihn. Und Jesus heilt sie trotzdem, aber Jesus sieht genau hin, ob sie für sich einen Schritt weiter im Glauben gehen würden oder ob sie stehen bleiben. Zum Beispiel bei den 10 Aussätzigen fragt Jesus, wo sind denn die anderen 9? Wollen die mir noch nicht einmal Danke sagen für das, was ich getan habe? Oder auch dieser Mann hier, er liegt in der Klinik, bekommt hohen Besuch, weiß gar nicht, wer das ist. Ihn fragt Jesus nicht, glaubst du? Das wäre für ihn zu viel verlangt. Aber einfach geheilt werden, ohne dass er sich auch innerlich auf einen Weg dabei macht, auf dem Jesus sein Begleiter sein will, gibt es auch nicht. Willst du geheilt werden? Jesus ruft ihn auf, seine Rolle als Heimältester hier aufzugeben, weil Gott mehr für ihn bereit hat. Und mit seiner Frage ermuntert er ihn, sich zu bewegen. Mach dich auf, Gott kann dir helfen. Lass dich aber auch voll und ganz darauf ein. Die Antwort des Kranken zeigt, wie tief er in seiner Rolle verhaftet war. Ja, ich will ja gesund werden, natürlich, aber es ist ja alles nicht so einfach. Es hat ja auch keinen Zweck, es hilft mir ja keiner. Es ist alles sinnlos, ich schaffe es sowieso nicht, alles zwecklos. Typisch, der Mensch, der sich selbst aufgegeben hat und dem auch nicht mehr zu helfen ist. Aber so ganz ist es nicht, denn Jesus hört so ein bisschen was auch doch raus. Er sagt, ich mache mich jedes Mal schon auf den Weg. Ich raffe mich auf und mühe mich, aber komme jedes Mal zu spät. Es reicht nicht. Aber er gibt nicht auf, er macht es immer wieder. Das ist der Punkt, der für Jesus den Aufschlag gibt. Er will etwas. Er geht los. Das findet Jesus vor. Das greift Jesus auf, so wie die 5 Gerstenbrote und 2 Fische bei der Speisung der 5000. Er nimmt, was da ist und macht mehr daraus und sagt dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Er kennt Jesus nicht, er glaubt nicht an ihn, aber er will etwas und dafür tut er etwas. Diese innere Bewegung nimmt Jesus auf, belohnt und verstärkt sie und hofft darauf, dass sich bei ihm jetzt noch was entwickeln kann. Und siehe da, Jesus hat recht. Kaum ist er geheilt, wo geht er hin? In die Kirche, in den Tempel. Und wen trifft er da? Wieder Jesus. Was macht Jesus? Dasselbe, was Jesus gerade schon gemacht hat. Er geht mit ihm einen Schritt im Glauben. Am Teich lud er ihn ein, aufzustehen, für sein Leben mehr Neues zu erwarten. Ohne dass er wusste, wer Jesus ist, geht er dann instinktiv in die Kirche. Und jetzt geht Jesus mit ihm Schritt Nummer 2. Er war keiner, der an ihn glaubte und Jesus nachzufolgen bereit war. Dazu nötigt ihn Jesus auch noch nicht. Aber er lädt ihn ein zur Taufe des Johannes. Sündige hinfort nicht mehr. Das war ja die Botschaft des Johannes am Jordan, sich nicht an seine Existenz als Sünder zu gewöhnen und dafür regelmäßig im Tempel Opfer zu bringen oder jedes Mal vor der Synagoge in die Mikwe zu steigen, sich zu reinigen. Wir haben das jetzt am Donnerstag mit den Konfirmanden uns mal angeguckt, wie diese Mikwen aussehen. Katholische Kirche hat das ja auch mit der Beichte. Man steigt immer wieder hinein in das Bad und Johannes, der Täufer, sagt, nein, nicht jede Woche wieder, sondern triff eine Entscheidung für dein Leben. Sündige hinfort nicht mehr. Das war diese Taufe des Johannes, sein Leben natürlich weiter in diesem Auf und Ab des Fallens und Aufstehens zu leben, aber unter diesem Vorsatz, ich fange neu an. Das heißt denn nicht, dass ich jetzt sündlos wäre, auch kein besserer Christ bin. Nein, ich sündige hinfort weiter, aber mache mich auf einen Weg. Ein Weg, der wegführt von der Sünde, wo mein Leben sich ändert, mehr und mehr. Ich werde dabei kein Heiliger, aber lebe in einem Prozess der Heiligung, wo mein Leben sich ändert. Und es ist weniger ein Heiligwerden, als vielmehr ein vermehrtes Nachfolgen Jesu. Nicht zu sündigen ist die Entscheidung, sich am Heil, am Heiland auszurichten, Jesus nachzufolgen. Aber an der Stelle geht Jesus noch nicht so weit. Die Jünger Jesu waren ja auch erst Jünger des Johannes gewesen und haben angefangen erstmal mit einem Leben der Buße, bis sie dann von Jesus eingeladen wurden, komm und folge mir nach. Für diesen Mann vom Teich Bethesda, der mit Jesus noch nichts anfangen konnte, war erstmal der Schritt dran, ein Leben der Umkehr zu beginnen. Liebe Geschwister, wir haben uns diese Geschichte aus der Perspektive Jesu her angeschaut und ich hoffe, es ist einiges davon deutlich geworden, wie Jesus als Heiland mit dem einzelnen Menschen immer einen Weg gehen will. Er setzt dort an, wo ich stehe. Er lädt ein zum nächsten Schritt, indem er fragt, willst du gesund werden? Willst du eine Veränderung in deinem Leben zum Guten? Veränderung im Leben beginnt damit, dass ich mich aufraffe, die müden Glieder auf wackelige Beine stelle und losgehe. Wenn Jesus uns fragt, willst du, dann setzt er damit ein Aufbruchssignal. Damit ist der Kranke noch nicht geheilt, aber es ist schon ein Schritt der Veränderung, ein sehr wichtiger Schritt. Gerade in diesem Anfangsstadium der Veränderung, ein sehr wichtiger Schritt. Wie viele Prozesse in der Medizin, in der Seelsorge, in der Politik bleiben wirkungslos, weil dieser erste Schritt nicht getan wird, den Menschen da abzuholen, wo er steht. Bei dem, was er jetzt gerade nötig hat, da entscheidet der Arzt, sie kriegen ein neues Knie. Vielleicht gut für den Patienten, vielleicht aber auch nur gut für die Klinik. Aber der Patient wird nicht mitgenommen auf diese Reise. Oder der Kollege hat Probleme mit sich selber und seinem Mitmenschen. Und der Kollege sagt, du musst dich bekehren, sonst gehst du verloren. Aber der Mensch hat Probleme eher mit sich und mit anderen und versteht nicht, was das mit Jesus Christus zu tun haben soll. Oder der Politiker sagt, wir ziehen jetzt die Einheit durch. Wir bringen jetzt das Gesetz auf den Weg, weil es gut ist für unser Land. Wir machen eine Strukturreform oder was anderes. Egal nun, ob in der Medizin, in der Politik oder auch in der Seelsorge, es gibt Entscheidungen, die anstehen, die sind auch einfach dran. Aber trotzdem gehört dazu die Frage, willst du? Dabei ist es nicht immer so, dass ich wirklich die Auswahl hätte, auszusuchen. Wenn das neue Knie dran ist, dann ist es dran. Wenn das Zeitfenster für die Vereinigung innen- und außenpolitisch abläuft, muss man entschlossen handeln. Wenn ich aus meinen eigenen Problemen nur rauskomme, weil ich sie an der Wurzel packe und Christus mein Leben anvertraue und einen ganzen Neuanfang wage, dann sind das einfach Entscheidungen, die anstehen. Aber trotzdem sind alle guten Worte und Taten zum Wohle des anderen zum Scheitern verurteilt, wenn ich nicht auf den Menschen zugehe, wie Jesus, ihm ins Herz schaue und frage, willst du? Ihn einlade, an einem Prozess teilzuhaben, den er auch selber mitgestalten muss. Und was wir von Jesus auch noch lernen wollen, nach dem erfolgreichen ersten Schritt, ist dann der zweite dran und dann vielleicht auch sogar noch der dritte. Als Jesus sieht, wie der erste Schritt des Gelähmten ihn zu Gott gebracht hat, in den Tempel, geht Jesus den zweiten Schritt, sündige hinfort nicht mehr. Das heißt, lebe ab jetzt dein Leben in Verantwortung vor Gott, Gott hingegeben, triff eine grundlegende Entscheidung für dein Leben. Dann bricht die Überlieferung ab, wir wissen nicht, was weiter passiert wäre, aber stellen wir uns vor, Jesus hat ihn Monate oder Jahre später wieder begegnet, als treuen Synagogenbesucher, dann hätte Jesus sicher den Schritt Nummer 3 gewagt und gesagt, komm, folge mir nach. Jesus kam in die Welt, hat das Reich Gottes verkündet und zugleich den einzelnen Menschen eingeladen, in einen Prozess einzutreten, wo der erste, dann der zweite und der dritte Schritt zu gehen sind. Sehen wir auch unsere Mitmenschen immer mit den Augen Jesu an und dem Blick im Glauben nicht stehen zu bleiben, sie mitzunehmen auf einen nächsten Schritt. Abschließend nur noch einmal ein Blick auf die Geschichte aus der Perspektive des Gelähmten. Was mag Jesu Frage in ihm so ausgelöst haben? Willst du geheilt werden? Der Gedanke, sich von seiner 38-jährigen Wirkungsstätte zu trennen, den Mut zum Neuanfang zu fassen. Und dann geschieht das Unbegreifliche, das natürlich auch Ersehnte für ihn. Er wird gesund. Was nun? Endlich. Alles nachholen, was ich in 38 Jahren versäumt habe. Wie es Goethes Faust im Teil 2, Faust rückblickend sagt, ich bin nur durch die Welt gerannt, ein jed Gelüst ergriff ich bei den Haaren, was nicht genügte, ließ ich fahren, was mir entwischte, ließ ich ziehen, ich habe nur begehrt und nur vollbracht und abermals gewünscht und so mit Macht mein Leben durchgebracht. Nein, das war es nicht für ihn gewesen. Er fängt wirklich ein neues Leben an und schaut nicht nur, wie er möglichst viel Geld verdienen kann oder die Vergnügungen nachholt, die er alle verpasst hat in den Jahren, sondern er arbeitet auf, was mit ihm gerade eben geschehen ist. Und er versucht zu verstehen. Okay, es war jetzt nicht ein Engel, der ihn geheilt hat, wie bei den anderen am Teich. Es war da irgend so eine Gestalt gewesen, ein göttlicher Mensch, der ihn geheilt hat, ein Prophet. Dessen Spur folgt er instinktiv und kommt in den Tempel, um hier anzuknüpfen an seinen Fragen. Eine beachtliche Entwicklung. In diesen Tagen im November 2019 erinnern wir uns an 30 Jahre Wende, 3 Jahrzehnte, die im Osten auch vom Aufholen und Nachjagen oder Nachholen geprägt waren. Menschen, die 40 Jahre verpasst haben und nun auch nachholen müssen. Reisen, Konsumgüter, Lebensstandard. Und im Westen natürlich die Hoffnung, dass uns das Ganze nicht zu viel kosten möge und unseren Standard, unser Lebensniveau nicht reduzieren möge und wir zu viel teilen müssen. Und auch nicht, dass der Osten mit seinem klärenden Blick von außen vielleicht sogar noch ein paar Vorschläge hat, was wir hier anders machen könnten. Für Verarbeitung war sowohl im Osten wie im Westen keine Zeit. Fast kein Täter, der sich bei den Opfern entschuldigt hat. Das Ausloten alternativer demokratischer Ordnungen hatte auch keinen Platz. Anschluss, die Kerzen, die Gebete als erfolgreiche Mittel, unglaubliche Veränderungen zu bewirken, waren sofort wieder vergessen, aus den Augen, aus den Sinn. Ganz im Gegenteil, ein Drittel der DDR-Bevölkerung hatte erstmal nichts Eiligeres zu tun, als zum Amtsgericht zu eilen und aus der Kirche auszutreten. Und jetzt, nach 30 Jahren, macht sich Frust breit, weil die Prozesse anders gelaufen sind als erhofft und man es nicht geschafft hat, in 30 Jahren den Lebensstandard von 70 Jahren bundesdeutscher Entwicklung zu erreichen. Was der Gelähmte tat, ist dagegen zukunftsweisend. Nicht da ansetzen, wo ich vor 38 Jahren stehen geblieben bin und das alles wieder aufzuholen, nachzuholen, sondern hier weiterzumachen, wo ich jetzt stehe. Diese Erfahrung, die ich auch erlebt habe, am eigenen Körper erfahren habe, mit reinzunehmen in diesen Prozess, mit einzubringen und etwas Neues anzufangen, das wäre ein Neuanfang. Etwas Besonderes, was meine Zukunft oder auch die gemeinsame Zukunft mit meinen Mitmenschen prägen könnte. Veränderungen im Leben sind einmalige Chancen, laden ein, an Prozessen teilzunehmen, Spuren aufzunehmen, den roten Faden aufzunehmen. Und neben dem, was wir als Veränderung wahrnehmen, für uns selber steht auch noch die andere Seite immer wieder auch vor Augen, die andere Seite, wie das aus Gottes Perspektive aussieht, der sehr wohl einen Plan hat für uns und bei dem unsere Veränderungen immer nur ein Baustein sind seines Weges, den er mit uns geht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.